beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs verbietet das Bauen.
Ja, willkommen beim Klappern der Kaffeetassen hier auf dem DB-Suffizienzkongress in Darmstadt. Dort spreche ich, Daniel Fuhrhopp, mit Uwe Schneidewind, Präsident und wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie. Hallo.
Hallo, Herr Fuhrhopp.
Also wir sprechen hier sozusagen in der Mittagspause auf diesem Kongress und möchte mal beginnen nochmal mit dem Wuppertal-Institut. Freue mich natürlich immer, wenn ich den Namen meiner Heimatstadt, in der ich aufgewachsen bin, nennen kann. Und dieses Wuppertal-Institut, das sich um Klima, Umwelt, Energie kümmert. Es sind ja alles wunderbare, sinnvolle Tätigkeiten, aber es ist ja ein Forschungsinstitut, was sehr stark darauf angewiesen ist, durch Drittmittel finanziert zu werden. Und wenn Ihr Institut, Herr Schneidewind, jetzt für die Stadt München zum Beispiel sich Gedanken macht, wie denn 2050 das alles klimaeffizient, klimagerecht und viel besser als heute sein kann, brauchen Sie Gelder von Unternehmen, von Siemens, von anderen. Und dann plötzlich lese ich irgendwo, 2050 fahren viele Autos mit E-Mobility. Und da drängt sich mir doch die Frage auf, kann Ihr Institut überhaupt unabhängig forschen oder sind sie nicht dadurch dann in einer abhängigen Lage und werden durch solche Auftraggeber dazu gedrängt, dann vielleicht auch Sachen wie E-Mobility, die den Auftraggebern ganz gut ins Revier passen, dann stärker reinzubringen?
Ich glaube, unsere Finanzierungsstruktur macht uns schon sehr unabhängig. Man muss ja sehen, dass wir unser Geld einmal bekommen über eine Grundförderung des Landes Nordrhein-Westfalen. Also das gibt uns Freiraum, 30% der Gelder kommen so hinein. Damit können wir Themen aufgreifen, die sich über Drittmittel oder auch in Forschungsprogrammen noch nicht abbilden. Dann haben wir den größten Teil jetzt dessen, was man so als Drittmittel, als Mittel von außen bezeichnet, eben wiederum auch von öffentlichen Fördergebern. Das sind Gelder, die kommen vom Forschungsministerium, die kommen von dem Forschungsprogramm der EU oder auch von wissenschaftlichen Stiftungen. Und das ist eben alles Geld, wo es auch darum geht, eine unabhängige Forschung zu machen. Und daneben machen wir durchaus 10-15% auch immer wieder Projekte, mit Städten, auch mit Unternehmen, aber gezielt immer nur solche Projekte, wo wir das Gefühl haben, da kann man jetzt mal ganz neue Türen aufstoßen und wir auch selber Zusammenhänge besser verstehen und durch den großen Anteil der anderen Finanzierung, glaube ich, haben wir ein hohes Gewehr, dass das auch sehr unabhängig bleibt, was wir machen und profitieren einfach davon, dass auch viele Unternehmen merken, da draußen bricht was um, was wir besser verstehen wollen. Also es ist uns, ich glaube, diese Unabhängigkeit ist unser höchstes Gut und da achten wir extrem drauf, dass sie nicht gefährdet wird.
Ja, wenn Sie sagen, die Unternehmen profitieren auch, dann kann ich mir bei manchen Themen vorstellen, wenn es um Effizienz geht, dass es auch ein reales Interesse gibt, Effizienzgewinne mitzunehmen, Geld zu sparen. Also beauftragen wir mal das Wuppertal-Institut und dann haben wir hinterher eine schöne Sparidee. Aber bei Suffizienz und weniger, da könnte ich mir vorstellen, ist es doch schon etwas schwieriger, einen Auftraggeber zu begeistern, indem Sie dann sagen, ja, vielen Dank für den Auftrag und das Ergebnis ist, mach mal weniger.
Also dieser Trend zur Suffizienz und das Gefühl dafür, dass sich hier in den Werthaltungen, gerade auch in der jüngeren Bevölkerung, viel verändert, das ist natürlich ein Thema, das auf viele Unternehmen und Branchen zukommt und die dann gar nicht, wenn die mit uns zusammenarbeiten, erstmal dann schon eine ganz konkrete Lösung wollen, sondern die wollen die Dynamiken besser verstehen. Die wollen verstehen, ja, wie könnte denn die Stadt in 30 oder 40 Jahren aussehen, um sich vor dem Hintergrund dann zu fragen, ja, und was heißt das für unsere Produkte und Dienstleistungen? Also da ist der Nutzen für die Unternehmen eher die, dass sie besser verstehen, welche Zukünfte möglich sind und sich dann gerne mit einem Think Tank zusammentun wie dem Wuppertal-Institut, das eben viel über diese Zusammenhänge arbeitet. Aber es gibt auch im Thema Suffizienz zum Teil ganz neue Geschäftschancen, die sich auftun. Also wenn wir plötzlich merken, die Leute wollen gar kein eigenes Auto mehr besitzen, es geht zum weniger Autofahren. Ja, die Frage, wie sehen denn die Sharing-Konzepte der Zukunft aus? Wie organisiere ich Mobilität in der Stadt mit nur noch einem Zehntel der Automobile? Ein Thema, das wir derzeit als Doktorarbeit behandeln. Und das ist natürlich dann interessant, auch für Automobilhersteller sich zu fragen, ja, wie sehen denn dafür unsere Dienstleistungen morgen und übermorgen aus? Also es ist beides drin. Man wundert sich, wie viele geschäfts- und unternehmerische Chancen auch hinter dem Thema Suffizienz sich verbergen können.
Na, dann hoffen wir mal, dass die großen etablierten Konzerne das nicht nur machen, um zu zeigen, dass sie ja auch nach vorne gucken, sondern vielleicht auch real die Geschäftschancen dann in neuen Mobilitätskonzepten zum Beispiel sehen oder dass die Kleinen, die mit solchen Teilen und Sharing-Geschäftsmodellen kommen, dann vielleicht größer werden und allen es dabei nutzt, dass das Wuppertal-Institut hier und da eine schlaue Idee beiträgt. In der Öffentlichkeit, wenn jetzt Veranstaltungen wie diese hier sind oder neulich war in Oldenburg, wo Sie ja auch hin verbunden sind und wo ich seit ein paar Jahren lebe, eine Riesenveranstaltung zur Energiewende, 600, 800 Leute hieß es in der Lokalzeitung. Ich dachte, wow, das ist ja ein populäres Thema, phänomenal, das große Interesse der Menschen. Und mir schien, dass also diese positive Hinwendung zu Energiewende, das war Konsens im Publikum und auf dem Podium. Ja, wir wollen ja alle eine Energiewende und effizienter werden wollen wir auch. Was mich aber ein bisschen gewundert hat, gerade auch, weil Sie ja auch über Suffizienz geschrieben haben, darüber sprechen oder auch hier, wenn ich jetzt erlebt habe, sagen wir das Podium, auf dem Sie auch waren, dort die Frage, reicht es denn, wenn wir darüber reden, wie geschickt wir jetzt zur Windenergie unsere Stromkonzerne umbasteln oder müssen wir nicht auch weniger verbrauchen, auch weniger Strom verbrauchen und es geht nicht ohne. Das, man kann auch nicht mal sagen, war dort kontrovers, sondern man kann sagen, es war überhaupt kein Thema. Müssen Sie in so einem Moment Wasser in den Wein oder Essig in den Wein gießen und sagen, ja, Moment, ist schön, dass es mit der Energiewende einerseits vorwärts geht, aber weil andere Energieerzeugungsvarianten auch durchaus Land gewinnen, aber es reicht nicht.
Ich meine, diesen Essig gießen wir da ja auch als Institut als Ganzes und in vielen solchen Veranstaltungen mit in den Wein. Aber Sie haben absolut recht, das ist hoch interessant zu sehen, dass die Energiewendedebatte im Wesentlichen als eine Veränderung der Erzeugungsbasis diskutiert wird, dann ja auch häufig im Wesentlichen der Erzeugungsbasis für Strom, eben raus aus den Kohle- und Kernkraftwerken hin in die regenerativen Energien. Und dass das Thema allein schon Energieeffizienz, also effizientere Verwendung und dann Energiesparen kaum vorkommt. Und ja, alle Parteien, da wirklich alle, sich ja darin überschlagen zu betonen, dass wir diese Energiewende hinbekommen, ohne dass die Preise steigen. Und da versuchen wir schon immer wieder deutlich zu machen, das ist vermutlich vielleicht der wichtigste Effekt dieses EEG ist, dass es die Strompreise teurer macht, weil nur wenn die Preise steigen, habe ich wirklich Anreize, weniger zu brauchen. Wir sollten uns eigentlich freuen über jeden Cent mehr, den es für die EEG-Umlage gibt und braucht und dann vielleicht hier und da für die einigen wenigen Branchen, die dann wirklich in dem internationalen Wettbewerb stehen und gewaltig hohe Energiekosten haben und das sind dann bei Weitem nicht so viele, wie man in der politischen Debatte immer glauben machen will, für die eine gute Lösung zu finden, aber für die anderen kontinuierlich Anreize zu schaffen. Und das ist wirklich frappierend, dass die Debatte um Preise, die ökologische Wahrheit sagen, so hat das ja Ernst-Ulrich von Weizsäcker immer gefasst, dass das kaum vorkommt und dass sich kaum Politiker traut, das zu thematisieren. Auch selbst die, die sich da vor 10, 15 Jahren für sowas wie eine ökologische Steuerreform stark gemacht haben.
Ja, das ist auch, wo wir beim Wohnen hier sind, auf diesem Kongress, der von einer Architekturzeitschrift organisiert worden ist. Auch da ist es so, also wir brauchen teureren Strom und wir brauchen letzten Endes auch teure Mieten. In dem Sinne, dass München eine der ganz wenigen Orte ist in Deutschland, wo die Wohnfläche pro Person nicht steigt, weil es da so teuer ist. Das hat also auch ein Gutes, weil wir alle wissen, es kann nicht sein, dass wir von 20 Quadratmeter pro Person vor 40 Jahren jetzt bei 45 Quadratmeter pro Person aktuell liegen. Das heißt, alle Effizienzgewinne werden aufgefressen natürlich und durch diese höhere Wohnfläche pro Person. Also muss Wohnen aber auch teuer sein. Und das will natürlich in der ganzen Diskussion niemand gerne hören, weil hohe Mieten, das würde ja überhaupt kein Politiker sagen, genauso wie eben hohe Stromkosten, nicht? Also all diese Dinge, das ist, stößt schlecht an, weil man immer sofort in den Verdacht gerät, es sei unsozial. Und es ist ja in dem Sinne nicht unsozial, als es einen gewissen Teil der Bevölkerung gibt. Um die muss man sich natürlich kümmern. Wer kann sich gewisse Sachen nicht leisten? Es gibt natürlich Mindeststandards. Ja, das ist die eine Aufgabe. Aber wenn das sozusagen geklärt ist, dann muss es für die Masse der Menschen natürlich teurer werden, Strom zu verbrauchen, durch die Gegend zu fahren und auf viel Fläche zu wohnen.
Absolut. Das wissen wir eben doch aus der gesamten Vergangenheit, dass die Preise das wichtigste Signal sind, um Verhaltensänderungen auszulösen. Und das ganz Entscheidende ist eben, dass Preise langfristig und berechenbar kontinuierlich steigen. Denn dann kann ich mein Verhalten auch über den Zeitraum sehr gut darauf anpassen und dann sind meistens auch die Anpassungskosten gar nicht so hoch. Und es ist eben ganz entscheidend, wie Sie das gerade schon skizziert haben, dass ich die Verteilungs- und soziale Gerechtigkeitsfrage immer wieder sauber trennen muss von dem generellen Notwendigkeit, Preise zu erhöhen. Und wenn man Vorschläge sich anschaut, wie sie hier auf dem Kongress auch diskutiert wurden, so ein Wohnflächenmoratorium. Ich sage einfach, eine Stadt, die eigentlich weiter wächst, ich weise keine weiteren Flächen aus, sondern ich schaffe jetzt einen Anreiz über einen Wohnflächenzertifikatshandel, die bestehende Fläche intensiver zu nutzen, dann eröffnet das ja plötzlich auch ganz neue Dienstleistungsideen, ganz neue Nutzungsideen für all diejenigen, die im Umbau für innovative architektonische Lösungen unterwegs sind. Spannendes Feld auch für die Kreativität und das, was Sie über solche Zertifikate auch einnehmen, können Sie dann zum Beispiel wieder verwenden, um gezielt sozialen Ausgleich zu betreiben, also dafür zu sorgen, dass diejenigen, die sozial sich dann bestimmten Wohnraum wirklich nicht mehr erlauben können, entsprechende Unterstützung oder Kompensation bekommen. Also auch und absolut richtig, wenn man sieht, wie werden die Kommunalwahlkämpfe geführt, Wohnraum für alle, günstiges Wohnen für alle, also das Postulat, mit dem wir das derzeit politisch thematisieren, ist, es geht immer weiter, es wird mehr, es wird immer billiger, dafür stehe ich als Politiker und Politiker und alle überschlagen sich. Und an der Herausforderung arbeiten wir eben, dass das Suffizienzthema braucht noch viel öffentliche und auch wissenschaftliche Debatte, um dann für Politik handhabbar zu sein.
Jetzt gerade im Wahlkampf stehen hier ja tatsächlich Plakate rum, wo ganz fett, die SPD ist es in dem Fall, Wachstum plakatiert. Und ich fühle mich so an die 50er Jahre erinnert. In 50er Jahren, da hat man doch Wachstum, Wohlstand für alle und so weiter. Und dass sich seitdem vielleicht etwas geändert haben könnte und dass ein gewisser Wohlstand doch heutzutage schon vorhanden ist, ja, in der breiten Bevölkerung, das spielt dann plötzlich gar keine Rolle mehr. Nochmal zu diesen Zahlen. Wir sind ja hier unter Ökonomen, ja. Und klar, ich erinnere mich auch noch damals im BWL-Studium, das Thema externe Kosten des Umweltverbrauchs, der Umweltbelastung ist ja schon seit Jahrzehnten eigentlich in der Diskussion. In der wirtschaftswissenschaftlichen Diskussion um ja, die Frage, was kommt in einem Postwachstumszeit und nicht jetzt in der Wachstum. Sie haben ja selber sehr sich engagiert und engagieren sich zu sagen, dass auch, wenn man jetzt bei sich selbst anfängt, um etwas zu ändern, dann sagen Sie, wir als Wissenschaftler müssen auch in unserem eigenen Bereich was ändern, so habe ich es jetzt verstanden. Das heißt, auch in der Wirtschaftswissenschaft muss anders gelehrt werden, müssen andere Themen gesetzt werden. Mein Eindruck ist manchmal, dass, wenn ich jetzt lese Postwachstum, klingt das erst sehr schön, aber es gibt bei denjenigen, die die herrschende Lehre, sage ich mal, vertreten, ja, gibt es so mathematische Modelle, da werden Sachen optimiert, da gibt es dann in der VWL irgendwelche Optima, die berechnet werden mit so nicht super komplizierten, aber doch mathematischen Modellen, die deshalb rational wirken und auch BWL-mäßig werden optimale Lagermenge, optimale Distributionswege werden berechnet. Ja, also das ist so ein Gerüst, an dem man sich festhalten kann und mir fehlt so ein bisschen, immer wenn ich was lese über Postwachstum, tja, vielleicht fehlt da das Gegenmodell, das Gegenbild, also ein bisschen so ein Manko, dass ich denke, was außer der Forderung, dass es so wie bisher nicht sein kann und außer der Forderung, unsere Wirtschaftswissenschaft kann sich nicht weiter an industriellen Strukturen und Produktionsmechanismen orientieren, das nicht, aber was stattdessen, was ist das Handhabbare, was vielleicht auch, sagen wir mal, die Akzeptanz erhöhen würde als Gerüst dafür, wie so die Wirtschaftswissenschaft eine Postwachstumsgesellschaft denn mit Leben füllen würde, mit mathematisch-wirtschaftlichen Modellen.
Ja, da sprechen Sie einen ganz wunden Punkt an. Das ist eben genau die Herausforderung. Wir brauchen gerade auch belastbare makroökonomische Modelle. Wir müssen uns auch finanzwirtschaftlich in Gedanken machen, wie unsere Rentensysteme, die gesamten Sozialversicherungssysteme, die Frage Staatsverschuldung auch unter Stagnations- und Schrumpfungsbedingungen eigentlich beherrscht werden können. Wir haben Diskussionen wie über das bedingungslose Grundeinkommen, wo uns ja sowohl gute Modellierung als auch insbesondere Experimente, reale Experimente fehlen, wo wir dann über reales Verhalten sehr, sehr viel mehr lernen, das dann wieder in Modellen auch aufnehmen können. Und diese ganzen Themen, die derzeit eigentlich anstehen und die ja auch eine ganz wichtige Rolle hätten, das überhaupt dann für die politische Umsetzung handhabbar zu machen, die fehlen fast komplett. Das war ja vor der ökologischen Steuerreform ähnlich. Der Durchbruch kam dann erst, als dann große Wirtschaftsforschungsinstitute wie das DIW, das heute Institut für Wirtschaftsforschung, dann Analysen vorlegten, dass über die Ökosteuer nicht nur keine Arbeitsplätze vernichtet, sondern langfristig sogar sehr viel neue geschaffen werden. Und das war dann der Rückenwind, auch für einzelne Parteien zu sagen, wir setzen jetzt darauf und setzen das auch entsprechend um. Und das führt all diese Wachstums- und Suffizienzthemen, sie faktisch an keiner bestehenden wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Anknüpfungspunkte finden. Ganz, ganz wenige, sagen wir so, Außenseiter, die das dann ganz schwierig in ihrer Community haben, vielleicht mal hier und da an der Hochschule sind, die profiliertesten Vordenker aber außerhalb des Systems agieren. Leute wie Nico Pech, einer der brillantesten Postwachstumsökonomen, den wir nicht nur national, sondern international haben, vertritt eine Professur, ne? Sagen also da ganz, ganz schwierig Widerstände, die organisiert werden, so eine Person in den eigenen Kreis mit aufzunehmen, macht ihm deutlich, dass hier eine Disziplin sich absolut abschottet und hartlagig ist. Für uns als Wuppertal-Institut und einige andere freie Institute ist das durchaus charmant. Damit können wir in Themenfelder hinein, die eigentlich von den ökonomischen Fakultäten sehr viel stärker aufgenommen werden müssen. Aber wir würden uns natürlich auch wünschen, dass wir sehr viel intensiver und mehr Kooperationspartner hätten. Und das Problem besteht eben nicht nur national, auch international. Sie können die kritischen Ökonomen an zwei Händen abzählen mit einer internationalen Ausstrahlung. Tim Jackson in England gehört dazu. Jetzt sind natürlich Leute wie Thomas Detlacek oder, und das zeigt ja, welcher Bedarf da ist, dieser neueste Ökonomie-Bestseller von Piketty, das Kapital im 21. Jahrhundert. Da merkt man ja, das wird gehypt, Nummer 1 Bestseller in Amazon, eine wunderbare ökonometrische Analyse, wie sich die Kapitalakkumulation in den letzten 300 Jahren entwickelt hat und zunehmend droht, eigentlich die Leistungsfähigkeit von Volkswirtschaften zu gefährden, gewaltiger sozialer Sprengstoff, wird überall auch von etablierten Ökonomen gelobt, weil man merkt, wie sehr wir solche empirisch und methodisch fundierten Arbeiten brauchen, um über diese Herausforderung, nämlich die Grenzen unseres ökonomischen Wachstumsmodells, intelligent zu diskutieren. Also da müsste noch sehr viel mehr aufbrechen, aber es passiert nur in kleinen Stücken und deswegen engagieren wir uns ja auch als Institut sehr, sehr stark wissenschaftspolitisch. Weil wir sagen, das, was wir hier haben, da geht es nicht nur um Fragen, wie organisiere ich diese gesellschaftliche Transformation, sondern es geht auch darum, wie muss das Wissenschaftssystem organisiert sein, um für diese Wandlungsprozesse die richtigen Impulse zu setzen. Und das Wissenschaftssystem ist, was Transformationsprozesse angeht, eine ganz harte Nuss.
Weil Sie es jetzt kurz erwähnt haben von Piketty, finde ich wichtig, dieser Zusammenhang, den Sie ganz kurz angesprochen haben. Eigentlich geht es ihm ja um eine soziale Frage, wenn man so will. Also die Frage, wem gehört was, wo ist das Eigentum und wo ist kein Eigentum und wie entwickelt sich das auseinander. Aber diese soziale Frage, Sie sagten jetzt gerade, bedroht die Leistungsfähigkeit unserer Volkswirtschaften. Also wir haben hier schon eine Verbindung auch zwischen dieser Frage Verteilung des Kapitals und der Frage, wie funktioniert unsere gesamte Gesellschaft, wie funktioniert unser gesamtes System aus, sagen wir mal, Eigentum und Recht, und das kann an irgendeinem Punkt dann vielleicht auch umkippen, denn im Prinzip könnte man ja sagen, ja gut, wenn es jetzt hier um eine ökologische Wende geht, dann ist es ja wurscht, wem alles gehört, mal so banal gesagt, nicht? Aber ein funktionierendes System sollte es eben schon geben. Ja, gut, wollte ich jetzt ja, gar nicht weiter. Man
kann, also, aber ich meine, gerade wenn Sie das ansprechen, das ist, glaube ich, schon nochmal gut und wichtig, sich den Zusammenhang zu verdeutlichen. Wenn Sie eine ständig zunehmende Akkumulation des Kapitals haben und wir dann in heute entwickelten Volkswirtschaften ungefähr 8-mal so viel Privateigentum und Kapital haben wie das jährliche Bruttosozialprodukt und Sie sich dann vorstellen, dass dieses Kapital auch stark durch die Politik unterstützt, auf Renditen von 4-5% drängt, ist ein Großteil des Bruttosozialproduktes schon alleine sozusagen verfrühstückt, um die Kapitalinteressen zu bedienen, die ja dann nur ganz wenige Menschen in der Gesellschaft sind. Der ganze Rest Für den bleibt dann sagen das Übrige, und das heißt, ich kann nur noch weniger verteilen, ich muss Jobs prekarisieren, ich mache die Gesellschaft ungleicher, ich erzeuge soziale Spannung, mir fällt die Gesellschaft auseinander, die Lebensqualität in den Städten, weil ich mich nicht mehr sicher fühle, weil die ganzen öffentlichen Infrastrukturen verrotten, wird immer schlechter, und ich muss massiv die Natur ausbeuten, weil ich kriege das nur dann hin, wenn ich eben nicht die ökologisch wahren Preise für Naturverbrauch zahle, und darum haben wir diesen radikalen Zugriff auf ökologische Ressourcen, gehen jetzt in die Meeresboden, in die Antarktis, weil nur so ich überhaupt die Logik der Kapitalverwertung organisiert bekomme. Und da merkt man, dass diese Kapitalismuskritik, die wir heute in moderner Form mit sauberer Ökonomie hinterlegt, seit einigen Jahren wieder intensiv haben, das ist kein altes Aufkochen von sozusagen alter Kapitalismuskritik, sondern sie ist in einer Form relevant und hat solche starken sozialen, ökonomischen, ökologischen Implikationen, dass wir uns ihnen stellen müssen. Und deswegen ist dieses Buch von Piketty auch so wertvoll, weil es eben deutlich macht, ich hole die Frage, wie sieht die Zukunft des Kapitalismus aus, wieder mitten in die ökonomische Debatte. Und man kann sich nur wünschen, dass diese Diskussion entsprechend intensiv und differenziert weitergeführt wird.
Ja, vielleicht auch um mal eine Anregung, die heute hier bei diesem Kongress gefallen ist. Deshalb ganz interessant, wenn in der Bau- und Immobilienwirtschaft mehr Modelle umgesetzt werden, wo dann einer schlug vor, ja gut, ein Immobilienfonds, in dem die Bürger einzahlen, und dann werden damit Dinge gemacht, die den Bürgern und der Stadt zugutekommen, während im Moment eben kanadische Feuerwehrpensionsfonds investieren und dieses Geld fließt eben dahin, wo die Rendite maximal ist. Und das Interesse von uns als Bürgern kann es nicht sein, die Rendite in diesem Sinne zu maximieren, sondern die Wohnungsbaugesellschaft DGWO hat es in Berlin mal gesagt, die Stadtrendite wollen wir natürlich rendieren. Kommunale Gesellschaften tun da was für, aber wir als Bürger sind ja auch interessiert, sieht man ja an dem Erfolg von solchen Solarkapitalstellen, wo also Bürger Solaranlagen finanzieren, und vielleicht muss auf dem Gebiet auch noch viel mehr passieren, dass also sozusagen das Kapital, was ja durchaus auch vorhanden ist und vererbt wird und in großen Mengen, dass das in den Städten auch anders kanalisiert wird, was vielleicht die Politik auch ein bisschen mehr motivieren würde, wenn dieses Kapital nämlich da ist, dann ist natürlich die wichtigste erste Frage und letzte und ständige der Politik schon ein bisschen beantwortet, wie sollen wir das denn finanzieren?
Und da haben wir da aktuell natürlich ein tolles Gelegenheitsfenster. Ne? Durch die Niedrigzinsphase ist es ja so, dass viele Privatanleger sagen, man, ich kriege ja ohnehin keine Zinsen mehr für mein Kapital, dann lassen mich doch wenigstens in Projekte investieren, wo ich eine unmittelbare soziale oder urbane Rendite in meinem Stadtteil habe. Also die Bereitschaft, in solche Formen von Fonds und Anlagen zu gehen, auch diese hohen Dynamik, die wir haben bei der Gründung von Genossenschaften, ist ein hochinteressanter Ansatz. Und wenn nicht jetzt, dann wann? Ne? Denn zurzeit ist der Trade-off, also das, was ich an Zinsen verzichten muss, wenn ich jetzt in sowas gehe, ist extrem gering. Und durchaus auch eine Hoffnung besteht, dass vielleicht die Frage, wie ich mein Geld anlege, das Lifestyle-Produkt der Zukunft ist. Ne? Also wie die GLS-Bank so schön wirbt, was macht mein Geld im Schweinestall Sinn? Ne? Also ich inszeniere mich nicht mehr über das Auto, das ich vor der Tür stehen habe, oder alleine nur die Möbel und die Wohnung, sondern sage, hey, also das, was mir totalen Spaß macht, ist die Art, wie ich mein Geld anlege, welche Projekte hier ich in meiner Heimatstadt vorantreibe. Ich kann tolle Geschichten erzählen um die Sachen, die möglich wurden, wie ich einen sozialen Brennpunkt mitgelöst habe, und sagen, meine Geldanlage ist der ganze Vorrat an Formen, in dem das, was mir wichtig ist, wie ich mich einbringen kann. Also dieses völlig anonymisierte Produkt Geld, das ich irgendwo abgebe und dann gucke ich nur drauf, ob es noch 1.000 Euro mehr oder weniger pro Jahr Zinsen gegeben hat, wird zum Vorrat von Geschichten, von persönlichem Engagement. Das ist eigentlich eine tolle Vision. Und bei denen, die in der Finanzbranche da vorne wegsehen und sowas andenken, die arbeiten auch fest dran. Und da gebe ich Ihnen absolut recht. Also das könnte viele Finanzierungsherausforderungen, die wir auch in den Städten haben, vielleicht auf eine sehr innovative Weise lösen.
Und wenn wir schon bei der GLS-Bank sind, ein ehemaliger GLS-Banker, das war der Rolf Nowihui, der dann Stiftung Trias gründete, also von daher wieder im Boden- und Immobilienbereich, warum muss eigentlich den vielen, vielen Einzeleigentümern von Gebäuden auch ihr Grund und Boden gehören, warum nicht in eine Stiftung einbringen und sinnvolle Dinge tun mit dem, was man in der Immobilie macht, und sich auch selbst verpflichten dazu, das dann auch zukünftig zu tun. Das sind ja sehr reale Projekte, die Sie jetzt auch angesprochen haben, die wir im Gespräch angesprochen haben. Und das Wuppertal-Institut hat ja häufig, sagen wir mal so, wenn ich jetzt an diese großen Zukunftsstudien denke, da geht es so top-down. Ja. Inwieweit ist das Wuppertal-Institut bereitwillig und in der Lage, in der realen Praxis bottom-up sozusagen einzugreifen. Also kann und will ein wissenschaftliches Forschungsinstitut überhaupt in der Realität, im wahren Leben Projekte begleiten, initiieren? Oder sagen Sie, das ist gar nicht unsere Aufgabe?
Nein, das ist derzeit ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns, weil wir sagen, das hat jetzt gerade nicht den Charakter, unwissenschaftlich zu sein, wenn ich konkret handle, sondern einer Welt, in der ich hochkomplexe Veränderungs- und Transformationsprozesse verstehen will, die ich eben nicht mehr nur alleine am grünen Tisch modellieren kann, sondern wo ich Zusammenhänge nur verstehe, wenn ich im jeweiligen System, in dem Zusammenhang ganz konkret interveniere, Veränderungen anstoße, schaue, wie das System reagiert, besser verstehe, wie Dinge zusammenhängen, erst dann kann ich eigentlich auch gute Wissenschaft betreiben. Also für uns ist ein Riesenthema, das der Realexperimente und Reallabor. Wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr stark solche Transformationsprozesse, insbesondere in vielen Ruhrgebietsstädten, vorangetrieben und bauen derzeit aktiv an der Strategie unseres Transformationslabors Wuppertal. Denn wir haben ja vor der eigenen Haustür eine faszinierende Transformationsstadt. Diese Stadt war im Kern der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert, von den technologischen industriellen Entwicklungen bis hin zu den sozialen Entwicklungen, Friedrich Engels und all das, was dort auch an Weiterentwicklung dann dieses damaligen Frühkapitalismus passierte, hat seinen Ausgang von Wuppertal genommen. Und sich jetzt nun zu fragen, wie können und sollten Transformationsprozesse in dieser Stadt nun in der anstehenden nächsten Transformationsrevolution im 21. Jahrhundert aussehen? Was könnte ein suffizientes Wuppertal sein? Wie sehen erweiterte Wohlstandsstrategien aus? Das sind wir derzeit dabei in ganz intensiver Kooperation mit der Universität und all den Akteuren in der Stadt, der Politik, der Verwaltung, Unternehmen, ganz vielen sozialen Bewegungen, bürgerschaftlichen Engagement, das ja in Wuppertal immer schon eine lange Tradition hat, zu sehen, wie experimentieren wir, wie lernen wir aus konkret praktizierter Veränderung. Und das Schöne eben dabei ist, das ist dann ein Wissen, das nicht für uns nur wissenschaftlich reizvoll ist, sondern das dann auch ganz konkrete Verbesserungen in der Stadt anstößt. Und wir bewegen uns national und international in Netzwerken mit anderen Wissenschaftseinrichtungen, die ein ähnliches Wissenschaftsverständnis treibt und gucken dann, dass wir jetzt über immer bessere Vernetzung auch voneinander lernen und damit eine ganze Bewegung auslösen. Also selber Teil der Transformation zu sein, ist für uns ein ganz entscheidender Motor, herausragende Transformationswissenschaft zu betreiben. Und da haben Sie absolut recht, da hat sich in den letzten 20 Jahren einiges auch weiterentwickelt. Wir waren ja immer schon nah dran in den Akteuren, aber waren immer ein Stück voraus vor dem klassischen Wissenschaftssystem und das betreiben wir jetzt noch konsequenter.
Das wäre also vor der eigenen Haustür des Wuppertal-Instituts. Also es würde mich natürlich sehr freuen, als in Wuppertal Aufgewachsener, wenn der Name dieser Stadt nicht mehr mit Rekordschuldenständen und Theaterschließung verbunden würde, sondern wie schon durch das Wuppertal-Institut, aber dann noch viel mehr mit so einem Umbau der gesamten Stadt. Und ich habe auch auf vielen Tagungen, Kongressen schon viele einzelne Akteure kennengelernt, der Universität und aus Planungsabteilungen der Stadt auch durchaus, die sehr offen aufgeschlossen für einen solchen Wandel sind. Allerdings, wo Sie das Thema Politik ansprechen, Sie haben ja mit diesem Buch Gutes Leben einfacher machen, haben Sie ja eine Art Gebrauchsanweisung für Suffizienzpolitik gegeben und konkret gesagt, das und das und das müssen wir machen. Nun ja, haben Sie das denn schon jedem Politiker im Bundestag, aber auch im Wuppertaler Stadtrat in die Hand gedrückt und vielleicht nochmal runtergebrochen für Stadträte auf 10 Punkte to do und not to do? Das ist jetzt ein bisschen ironisch von mir formuliert, aber ganz ernst gemeint in dem Sinne, dass wenn ich über Wuppertal lese, ich nach wie vor lese, in dieser nun wirklich nicht mehr wachsenden Stadt, dass da ja neue Reservegebiete für Wohnflächen ausgewiesen werden, Hektar über Hektar, also zig Hektar, wo ich immer denke, Moment, gut, Sie sind dort froh, dass es nicht mehr so einen Verlust von Einwohnern gibt wie in der Vergangenheit, aber trotzdem können wir da wohl nicht von einer wachsenden Stadt sprechen und trotzdem gibt es diesen kommunalen Wettbewerb, es gibt diese Konkurrenz um Leute, die sonst nach Düsseldorf ziehen würden. Das heißt, wo ist da der Wille überhaupt vorhanden auf der anderen Seite der lokalen Politik dann auch, sich einer solchen Politik des weniger, des Suffizienten auch tatsächlich auszusetzen, die anzupacken?
Wir sind ja in intensiven Gesprächen, auch in der Politik auf verschiedenen Ebenen. Und Sie haben absolut recht mit Ihrer Beschreibung. Das ist von dem, was jetzt an realer Politik passiert, noch extrem weit weg. Und jetzt ist ja die Frage, verfällt man da in so eine Politikerschelte, sagt, guck mal, jetzt erklären wir denen das, wir verstehen das immer noch nicht. Oder muss man nicht einfach anerkennen,
dass die Aufgabe von Politikern und Politikern, auch Politik, ja eher eine Übersetzungsfunktion ist. Eine gute Politikerin und Politiker hat sein Sensorium an dem, was in der Bevölkerung an Wahrnehmung, Wertmustern da ist. Sicher kann ein Politiker hier und da mal auch eine kleine Akzentsetzung vornehmen, aber der Spielraum dafür ist letztlich sehr, sehr begrenzt, weil das natürlich über Wiederwahlprozesse auch läuft. Und daher ist für uns die Auseinandersetzung mit der realen Politik eben auch ein ganz wichtiges Rückkopplungs- und Lernfeld. Also Politiker sind eher die Seismografen, wie es eigentlich tickt. Ne? Dass eben genau diese Politikerinnen und Politiker auch immer wieder in ihr Amt kommen, ist ja keine Fehlentwicklung, sondern zeigt, so ticken große Teile auch der Bevölkerung. Und wir sehen es eher als Aufgabe, eben gerade von Wissenschaft und Zivilgesellschaft, von Pionierunternehmen, andere Zukünfte vorzuleben. Denn ich glaube, das muss auch passieren. Erst dann hat auch Politik die Möglichkeit, das zu übersetzen, in Bilder zu packen. Darum ist jetzt hier auch so ein Kongress zum Thema Suffizienz im Bauen so wichtig, weil gerade Architekten, die sind das in Entwürfe, die haben kraftvolle Bilder und das brauche ich dann auch für die politische Kommunikation. Also ganz klar, Politik ist noch ganz weit davon weg, aber wir glauben so aus der Forschung, die wir machen, die Akteure, mit denen wir in Diskussion sind, da ist etwas im Umbruch und Politik ist dann auch in der Lage, so eine Umbruchssituation, wenn sie an Dynamik gewinnt, entsprechend aufzunehmen, konkrete Politik umzusetzen. Und in dieser Übersetzungsfunktion, da wollen wir unseren Beitrag leisten. Und Wuppertal, haben Sie absolut recht, ist ein richtig toller Prüfstein, weil da haben Sie alle sozialen Probleme, alle ökonomischen Problemlagen, zum Teil klassische Stadtentwicklungsmuster. Wenn wir es in Wuppertal schaffen, dann können wir es vermutlich überall schaffen. Darum haben wir uns dann vermutlich eine der faszinierendsten Städte auch ausgesucht. In anderen Städten können es auch andere. Hier braucht das Wuppertal-Institut.
Wenn wir es in Wuppertal schaffen, dann können wir es überall schaffen. Das finde ich natürlich toll und mit diesem Schlusswort wollen wir das bewenden lassen. Ich wünsche also dem Wuppertal-Institut in dieser Arbeit in Wuppertal und darüber hinaus viel Erfolg.
Herzlichen Dank, Herr Vogt.
Wahrheit beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs verbietet das Bauen.